SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Wenn man Organe spenden will, muss man das vor dem Tod ausdrücklich so sagen. Daran hält auch der Nationalrat fest. Das Wort Ökologie wird nun auch in China wichtig und von ganz oben verordnet. Der Berner Polizist, der 2011 von den Taliban entführt worden war, hat kein Recht auf Versicherungsgeld, sagt das Bundesgericht. Und um 13 Uhr...
Über 4 Millionen Irakis leben heute über die ganze Welt verstreut. Über 4 Millionen Geschichten. Und die meiner Familie ist nur eine davon.
Der Filmemacher Samir über seinen neuen Film und die Tragödie seiner geschundenen zweiten Heimat. Unser Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Yvonne Lambrecker mit den News des Tages.
Der Nationalrat hat das neue Transplantationsgesetz einstimmig angenommen. Viele Punkte waren unbestritten. Uneinig war man sich in der Frage, wie die Zahl der Organspender erhöht werden kann. Die Mehrheit des Nationalrats hat sich dafür ausgesprochen, dass nur Organe entnommen werden dürfen, wenn die verstorbene Person dies auch so festgehalten hat oder die Angehörigen zustimmen. Eine Minderheit setzte erfolglos auf die sogenannte Widerspruchslösung. Wer keine Organentnahme wolle, solle dies zu Lebzeiten verbieten. Ärztinnen und Ärzte sollen nicht nur ihr Handwerk beherrschen, sondern auch ihr Mundwerk. Sie sollen eine Landessprache beherrschen, wenn sie in der Schweiz ihren Beruf ausüben. So wollen es National- und Ständerat. In den Details bestehen allerdings noch Differenzen zwischen den beiden Räten. Der Nationalrat hat eine neue Bestimmung beschlossen, wonach der Bundesrat Ausnahmen vorsehen kann, etwa für Forscher, die keinen Kontakt mit Patienten haben. In der Schweiz wird aggressive Werbung für Kleinkredite verboten. So will es das Parlament. Mit dem Verbot sollen vor allem Jugendliche davor geschützt werden, sich zu verschulden. Gemäß dem neuen Gesetz darf die Kreditbranche definieren, was als aggressive Werbung gilt. Wer sich am Telefon zu einem Kauf überreden lässt, kann diesen 2 Wochen lang widerrufen. Das hat der Ständerat beschlossen. Bisher war dieses Widerrufsrecht nur für Käufe an der Haustür gesetzlich geregelt. Bundesrat und Ständerat hatten ursprünglich gewünscht, dass auch Internetkäufe wieder rückgängig gemacht werden können. Dieses Anliegen fand aber im Nationalrat keine Mehrheit. Wer ohne Schutzmaßnahmen in eine gefährliche Region reist und dort entführt wird, kann sich später nicht auf Kosten der Unfallversicherung behandeln lassen. Dies hat das Bundesgericht entschieden, im Fall jenes ehemaligen Polizisten, der 2011 zusammen mit seiner Partnerin in Pakistan von den Taliban entführt worden war. Die Versicherung hatte sich geweigert, die Behandlung einer posttraumatischen Störung des Mannes zu bezahlen. Die Schweizer Bischofskonferenz findet die Segnung eines lesbischen Paars im urnerischen Bürglen nicht richtig. Die Segnung widerspreche der Lehre der Kirche. Die Bischofskonferenz stärkt somit den Bischöfen von Chur und Lausanne den Rücken, die den Pfarrer von Bürglen nach der Segnung zum Rücktritt aufgefordert hatten. Die Bischofskonferenz betont, es sei nicht an den Bischöfen, die Regeln der Kirche zu ändern. Um Konflikte und Krawalle rund um das alternative Kulturzentrum Reitschule in der Stadt Bern zu verhindern, brauche es weiterhin den Dialog zwischen Exponenten der Reitschule und der Stadt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, welche die Stadt Bern in Auftrag gegeben hatte. Als weitere Massnahme schlägt die Studie vor, die Drogenabgabenstelle sowie die Notschlafstelle künftig nicht mehr in der Nähe des Kulturzentrums zu betreiben. Für die Tamoil-Raffinerie in Colombey-Mura, die von der Schließung bedroht ist, gibt es 5 Kaufinteressenten. Das hat die Walliser Regierung mitgeteilt. Tamoil hatte Mitte Januar angekündigt, den Betrieb in der Raffinerie auf unbestimmte Zeit einzustellen, da diese nicht mehr rentabel sei. Trotz der Kaufinteressenten bereitet sich die Walliser Regierung auch auf eine allfällige Stilllegung vor. In Italien sind bei schweren Unwettern mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere wurden verletzt, wie italienische Medien berichten. In der toskanischen Stadt Lucca wurde ein Autofahrer von einem Stein getroffen, der sich von einer Felswand gelöst hatte. In der Region Marken wurde in der Stadt Urbino eine Frau von einem umstürzenden Baum getötet. Regenfälle und starke Winde führten in der Toskana zu Stromausfällen. Tausende Touristen können zurzeit nicht aus Nepal ausfliegen. Der Grund: Der internationale Flughafen in Kathmandu ist geschlossen, weil die Startbahn nach der Bruchlandung eines Linienflugzeugs noch immer blockiert ist. Der Airbus A330 der Turkish Airlines war gestern verunglückt. Dabei wurden 4 Personen leicht verletzt. Das Wetter. Im Norden ist es am Nachmittag teilweise sonnig. Morgen beginnt der Tag gebietsweise mit Hochnebel. Sonst scheint die Sonne und die Temperatur erreicht 8 Grad. Im Westen bläst eine starke Brise. Im Süden ist es mit starkem Nordföhn sonnig bei 15 Grad.
Weil es zu wenig Organe hat, zu wenig Herzen, Lebern, Lungen, sterben in der Schweiz jedes Jahr Dutzende Menschen. Vergleicht man die Zahlen in der Schweiz mit dem europäischen Ausland, dann sieht man, es werden hierzulande weniger Organe gespendet. Politik und die Stiftung Swiss Transplant wollen das seit längerem ändern. Die Frage ist nur, wie? Zum Beispiel mit einem Systemwechsel. Im Politjargon heißt das dann Widerspruchslösung, und die war heute Thema im Nationalrat. Geraldine Eicher im Bundeshaus zuerst. Welche Idee steckt eigentlich hinter dieser Widerspruchslösung?
Die Idee ist, die Grundhaltung der Menschen zu ändern, dass es also normal wird, zu spenden. Heute muss man Ja sagen oder einen Spendeausweis ausfüllen, wenn man Organe, Gewebe oder etwa Knochenmark spenden will. Und bei der Widerspruchslösung aber, da muss man das Gegenteil erklären, dass man nicht Organspenderin oder Organspender sein will. Aber viele Befürworter einer solchen Lösung in der Schweiz möchten die Widerspruchslösung denn nicht zwingend eng definieren. Wenn der oder die Verunfallte etwa keinen eigenen Willen mehr äußern konnte, sollen die Angehörigen über eine Spende entscheiden können, und damit wäre der gefürchtete Automatismus beseitigt.
Der Ständerat hat schon vor 1,5 Jahren nichts von dieser Lösung ohne Veto automatisch Organspender wissen wollen. Nun hat heute auch der Nationalrat gesagt, nein, wollen wir nicht. Warum eigentlich nicht?
Ja, aus einem Mix von Gründen, vor allem aber aus ethischen Überlegungen. Die Widerspruchslösung greife in das Selbstbestimmungsrecht ein, verletze die Persönlichkeitsrechte, hieß es. Und es wurde gefragt, ob die Gesellschaft wirklich Anrecht habe auf Organe. Und es wurde auch hervorgestrichen, dass andere Menschen nicht als sogenannte menschliche Ersatzteillager betrachtet werden dürfen. Und dann sahen einige im Nationalrat auch gar keinen Anlass dafür, das Gesetz in diesem Punkt zu ändern.
Wäre es denn aber nicht die Lösung gewesen? Hätte das nicht die Anzahl der Spender erhöht?
Studien und die Geschichte der Organspende in der Schweiz belegen das eben nicht eindeutig. Vor Jahren hatten die meisten Kantone die Widerspruchslösung, sie hat aber nicht zu mehr Organspenden geführt. Im Kanton Tessin war damals die Spenderate am höchsten, aber genau im Tessin galt die Widerspruchslösung eben nicht. Ein anderes Beispiel ist Spanien. Dort wurde die Widerspruchslösung vor über 30 Jahren eingeführt, ohne nennenswerten Effekt. Erst als Spanien 10 Jahre später das Organspendewesen reformierte, da stieg die Spenderate. Und dann ist da noch die Praxis. Selbst in Ländern mit Widerspruchslösung wird sie in der Praxis nicht wirklich gelebt. Und Fachleute erklären es sich damit, dass es für Ärzte und Pflegende ethisch und moralisch schwierig ist, mit einer rigorosen Regelung die Angehörigen zu überfahren.
Ständerat nein, Nationalrat nein zu dieser Widerspruchslösung, Geraldine Eicher. Und jetzt, was ändert sich für Leute, die auf eine Leber, ein Herz warten? Ändert sich etwa gar nichts?
Doch, es passiert etwas. Die Zahl der Organspender, die soll erhöht werden. Da besteht ein Konsens im Nationalrat und auch im Ständerat. Dafür soll der neue Aktionsplan des Bundesrats sorgen und dafür soll auch das Transplantationsgesetz sorgen. Und gerade deshalb haben sich einige heute nicht für eine Widerspruchslösung ausgesprochen, weil sie eine ethisch aufgeladene Diskussion befürchten, eine, die dann zu einem Scherbenhaufen führen könnte, und das würde niemandem helfen. Deshalb setzt auch der Nationalrat nun auf die Verbesserungen eben im Gesetz und mit dem Aktionsplan, das heißt auf bessere Ausbildung, auf Information und bessere Prozesse. Und das mag jetzt etwas sperrig tönen, und doch ist es eben entscheidend, wer wann potenzielle Spender und ihre Angehörigen anspricht und natürlich auch, wie die Angehörigen oder die Spender angesprochen werden. Das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der Erhöhung von Organspenden. Aber all diese Verbesserungen können eines eben nicht ändern: die ungeheure Belastung für die Betroffenen, die bleibt, ob nun für Empfänger, mögliche Spender oder auch ihre Angehörigen.
Das waren Einschätzungen live aus dem Bundeshaus von Geraldine Eicher. Vielen Dank. Und so geht's weiter bei uns. Schwarze schikanieren, um die Gemeindekasse zu füllen. Ein Bericht deckt routinemäßigen Rassismus in den USA auf. Und jetzt? Verschüttet in einer Kohlegrube im Kriegsgebiet, wenn die ukrainische Regierung Dutzenden Kumpeln nicht helfen kann, obwohl sie möchte. Schließlich 700 PS. Na und?
En fait, elle m'amuse, parce que c'est une voiture qui est parfaitement irréaliste.
Kopfschütteln am Autosalon und viel Schuhwerk am Autresalon. Eine Begehung mit Begegnung noch vor eins. Doch zuerst etwas Musik. Musik zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses in Peking. Jedes Jahr verliest der chinesische Ministerpräsident seinen Bericht zum vergangenen Jahr und er wirft einen Blick in die Zukunft. Ein alljährliches Ritual eigentlich, und doch waren die Vorzeichen dieses Jahr anders als sonst. Denn inzwischen ist das lange Zeit extrem schnelle Wirtschaftswachstum abgebremst und das Wort Ökologie hält prominent Einzug ins chinesische Regierungsprogramm. Aus Peking, Urs Morf.
China hat ein schwieriges Jahr hinter sich mit widrigen Bedingungen in der Weltwirtschaft und im Inland, sagt Ministerpräsident Li Keqiang. Und er kündigt gleich an, das laufende Jahr werde nicht einfacher werden. China ist in eine neue Normalität eingetreten, mit niedrigerem Wachstum und Problemen, die uns wie Tiger die Straße versperren. Nur noch ungefähr 7% soll die Wirtschaft im laufenden Jahr wachsen. Wegen des notwendigen Strukturwandels müsse die Wachstumsrate sinken, aber nicht so stark, dass die soziale Stabilität gefährdet werde. Denn der Ausbruch sozialer Unruhen, das wäre genauso ein Tiger, der Chinas Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit bedrohen könnte. Ganz oben auf der Liste der Probleme sieht der Ministerpräsident eines, das auch in immer weiteren Kreisen der Bevölkerung immer größeren Unmut hervorruft. Manchenorts gibt es sehr schwerwiegende Umweltverschmutzung. Das rührt daher, dass Chinas Wachstumsmodell ineffizient ist. Es gibt bisher zu wenig Innovation, dafür teilweise enorme Überkapazitäten. Überkapazitäten nämlich vor allem bei der Schwerindustrie, also zusammen mit dem rasant zunehmenden Autoverkehr eine der Hauptquellen der massiven Luftverschmutzung in vielen Landesteilen. Zum einen will Li Keqiang deshalb ganz konkret bei den staatlichen Ölkonzernen einen strengeren nationalen Standard durchsetzen, damit der Treibstoff der Fahrzeuge weniger Umweltgifte enthält. Zum anderen sagt der Ministerpräsident, wir werden gewisse Industriezweige gezielt fördern, das Wachstum von anderen Bereichen einschränken oder ganz stoppen, sowie die Überkapazitäten abbauen. In diesen Bereichen soll es dem Markt überlassen werden, welche Unternehmen überleben. Im Klartext heißt das, dass es vor allem in der Stahlindustrie, die zu den schlimmsten Umweltsündern gehört und erst noch fast doppelt so viel Stahl produziert als China benötigt, zu Fabrikschließungen kommen müsste. Das wird allerdings vielerorts bei den Lokalregierungen auf starken Widerstand stoßen, weil die Stahlwerke dort häufig zugleich der größte Arbeitgeber und Steuerzahler sind. Umwelt hin oder her. Ob sich die Zentralregierung unter Li Keqiang mit diesem Vorhaben tatsächlich durchsetzen kann, wird man deshalb frühestens beim Volkskongress im nächsten Jahr beurteilen können.
Das war ein Bericht unseres China-Korrespondenten Urs Morf im Rendezvous. Nach einer Gasexplosion in einer Kohlegrube bei der ostukrainischen Stadt Donetsk sind über 30 Tote geborgen worden. Die Grube liegt auf dem Gebiet prorussischer Separatisten. Auch darum ist die Lage unübersichtlich. ARD-Korrespondent Jan Palokat aus Kiew.
Verfügen die prorussischen Separatisten über ausreichend eigene Rettungskräfte oder sind sie mit dem Grubenunglück in Donetsk überfordert? Wohl auch um Zweifel daran zu zerstreuen, stellten die prorussischen Separatisten ein Video ins Internet, das Dutzende Helfer dabei zeigen soll, wie sie in die Unglücksgrube einrücken, um Bergleute zu bergen. Den neutralen Beobachtern der OSZE, die ebenfalls ihre Hilfe angeboten hatten, gewährten die Separatisten dagegen zunächst keinen Zugang zum Unglücksort. Derweil tobt über die Medien ein Streit der Separatistenführer in Donetsk mit der Zentralregierung in Kiew. Dieser hatte wiederholt behauptet, eigene Helfer und Spezialisten seien von den Separatisten daran gehindert worden, in die abtrünnigen Gebiete zu fahren und Hilfe zu leisten. Anführer in den abtrünnigen Gebieten hatten abgestritten, dass Kiew Hilfe angeboten hätte. Wenn sie welche bräuchten, würden sie sich an Russland wenden. Inzwischen erklärte auch der russische Katastrophenschutz, eigene Helfer stünden bereit. Zuvor waren in Donetsk offenbar schwer verletzte Bergleute ohne jede Hilfe aus der Grube geklettert, wie zumindest einer von ihnen gegenüber einem kremltreuen Fernsehsender sagte. Nach Angaben aus Donetsk liegen 14 Überlebende des Unglücks im Krankenhaus, viele davon mit schwersten Brandverletzungen. Zu ihren Überlebenschancen wollten Ärzte keine Prognosen abgeben. Es ist nicht das erste Grubenunglück in der Donetsker Kohlemine Sassiatko. Den letzten schweren Unfall hatte es 2007 gegeben, damals kamen über 100 Bergleute ums Leben. Die Angaben der Separatisten über Todesopfer kletterten die ganze Nacht und den Morgen über auf 32. Zuletzt war noch von einem letzten vermissten Bergmann die Rede. Weil sich das Unglück offenbar in großer Tiefe ereignete, konnten sich die meisten der zum Unglückszeitpunkt über 200 dort arbeitenden Bergleute retten. In Kiew rief Staatspräsident Poroschenko für heute einen nationalen Tag der Trauer samt Schweigeminute aus.
In 13 Minuten, 13 Uhr. Rassismus, das war der Vorwurf nach der Erschießung eines schwarzen Jugendlichen letzten Sommer im amerikanischen Ferguson an die Polizei. Wochenlang folgten Proteste. Ein Bericht des US-Justizministeriums bestätigt nun, die Polizei von Ferguson hat nach Vorurteilen gehandelt, nach rassistischen Vorurteilen und damit auch Geld gemacht. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Statt für Ruhe und Ordnung sorgte die Polizeibehörde in Ferguson, Missouri, für Einkommen. Sie war eine Geldmaschine, in der Willkür und Rassismus grassierten. So das vernichtende Urteil des Untersuchungsberichtes des US-Justizministeriums. Polizisten wurden angehalten, zunehmend mehr Bußen zu verhängen, um die öffentliche Kasse zu alimentieren. Hinzu kamen rassistische Vorurteile, dokumentiert durch E-Mails, die Afroamerikaner mit Schimpansen verglichen und in den höchsten Rängen des Polizeikorps zirkulierten. Die Folge war weit verbreiteter Missbrauch. Polizisten verhafteten und durchsuchten Menschen ohne Grund, verhängten überrissene Bußen, machten häufig Gebrauch von Tasern und hetzten grundlos Polizeihunde auf Menschen. 90% der Betroffenen waren schwarz, obwohl nur 2/3 der Bevölkerung Fergusons Afroamerikaner sind. US-Minister Eric Holder erklärte:
Our review of the evidence found no alternative explanation for the disproportionate impact on African American residents other than implicit and explicit racial bias.
Unsere Untersuchung findet keine andere Erklärung für die Ungleichbehandlung von Afroamerikanern außer implizite und explizite rassistische Vorurteile. Der Bericht listet den Fall auf eines schwarzen Mannes, der sich nach einem Basketballspiel in einem Park in seinem Auto ausruhte. Ein Polizist sprach ihn an, nannte ihn pädophil und verhaftete ihn grundlos, was ihn seine Stelle kostete. Oder den Fall einer mittellosen schwarzen Frau, die 2 Parkbußen erhielt. Da sie sie nicht sofort bezahlen konnte, verlangte die Stadt ein Vielfaches der ursprünglichen Bußen. Eric Holder fordert sofortige und tiefgreifende Reformen des Polizeikorps.
It is time for Ferguson's leaders to take immediate, wholesale and structural corrective action.
Die Polizei in Ferguson soll sich auf die öffentliche Sicherheit konzentrieren, statt auf finanzielle Ziele. Sie soll Transparenz schaffen, weniger Gewalt anwenden und eine unabhängige Ombudsstelle einrichten. Der Bericht beendet die Untersuchungen des US-Justizministeriums in den Tod des jungen Schwarzen Michael Brown letzten August. Aber die landesweite Debatte, die die Ereignisse in Ferguson und die anschließenden Proteste auslösten, geht weiter.
Priscilla Imboden hat berichtet. Ich fragte unsere Korrespondentin vor der Sendung, was die Stadt Ferguson aus diesem Bericht lerne. Rassismus bringt man ja nicht einfach so weg aus den Köpfen der Leute.
Ja, und das dürfte eben auch das Problem sein. Die konkreten Vorschläge des Justizministeriums zielen auf die Polizeiarbeit, auf Strategien zur Deeskalation, auf mehr Bürgernähe und tiefere Bußen. Die wirken alle recht harmlos angesichts des Befundes des Berichtes. Aktivisten fordern Entlassungen und es bleibt fraglich, ob echte Reformen ohne dies auch möglich sind. Die Behörden Fergusons sind aber nicht ganz frei in ihrer Reaktion auf den Bericht. Wenn sie zu wenig tun, kann sie das Justizministerium verklagen und Reformen erzwingen.
Ist denn Ferguson überall in den USA oder ist der Rassismus bei den Behörden in dieser Kleinstadt verbreiteter als anderswo?
Ferguson ist nicht überall in den USA, aber Ferguson ist in vielen Orten der USA. Seither haben wir gesehen, dass weitere unbewaffnete schwarze Männer von weißen Polizisten erschossen wurden. In Staten Island, New York, in Cleveland, in der Stadt New York, mehrmals in Los Angeles, zuletzt dort vor wenigen Tagen. Das war ein Obdachloser. Deshalb führten die Ereignisse in Ferguson auch zu den landesweiten Demonstrationen, denn die Ereignisse trafen auf einen Nerv. Es ging monatelang so weiter und das Justizministerium hat sich dieses Thema zu oberst auf die Agenda gesetzt, hat insgesamt bei gut einem Dutzend Polizeibehörden Bürgerrechtsuntersuchungen durchgeführt. Nur die in Ferguson, die erhielt mit Abstand am meisten Aufmerksamkeit.
Hat das Ganze denn noch weitere Konsequenzen für die ganzen Staaten über Ferguson hinaus?
Präsident Obama hat eine hochkarätige Arbeitsgruppe eingesetzt, die Vorschläge für Reformen auf lokaler Ebene erarbeitet. Aber die Polizei ist hier in den USA wie in der Schweiz auch Aufgabe der Bundesstaaten und der Gemeinden. Washington kann da also nicht genau diktieren, wie sie arbeiten sollen. Aber was sicher wahr ist, ist, dass diese ganzen Vorkommnisse eine höhere Aufmerksamkeit geschaffen haben. Bisher war das Problem nur unter Schwarzen bekannt. Und bei Weißen wusste man eigentlich gar nicht, wie die Schwarzen behandelt werden durch die Polizeikorps. Und diese Debatte hat deshalb das Bewusstsein gestärkt und könnte deshalb sehr wohl landauf, landab zu einem gewissen Umdenken führen, hin zu einer sorgfältigeren und weniger diskriminierenden Polizeiarbeit.
Das waren Informationen und Einschätzungen unserer USA-Korrespondentin Priscilla Imboden in den Mittagsinformationen von Radio SRF 124 News und der Musikwelle. Ein zu großes Risiko eingegangen. Deshalb gibt es kein Geld von der Unfallversicherung für Folgeschäden. So hat das Bundesgericht entschieden im Fall des vor 4 Jahren in Pakistan entführten ehemaligen Polizisten. Inlandredaktorin Nicoletta Cimino.
Der Mann und seine Freundin, beides ausgebildete Polizeibeamte, hatten 2011 in einem VW-Bus eine Reise nach Indien unternommen. Auf dem Heimweg fuhren sie durch den Norden Pakistans und wurden dort von Taliban-Kämpfern entführt. Es folgte eine 8 Monate dauernde Geiselhaft, der sie nach einer spektakulären Flucht entkommen konnten. Die Entführung der beiden Schweizer durch die Taliban hatte in der Schweiz monatelang für Schlagzeilen gesorgt und auch nach der geglückten Flucht zurück in die Schweiz hatte das Paar zu reden gegeben. Der Bund stellte ihnen je 10.000 Franken in Rechnung, sie sollten sich an ihren Befreiungskosten beteiligen. Der Mann litt nach seiner Rückkehr in die Schweiz an einer sogenannten posttraumatischen Störung und erkrankte. Eine solche Störung haben viele Menschen, die beispielsweise Gewaltakte erlebt haben, also Kriegserlebnisse oder Naturkatastrophen. Die Unfallversicherung des Mannes verneinte ihm allerdings einen Anspruch auf Geldleistungen nach Unfallversicherungsgesetz. Er habe kein Recht auf Taggeld, Rente oder etwa Hilflosenentschädigung. Die Reise durch Gebiete im Norden Pakistans auf eigene Faust sei als großes Risiko einzustufen. Sogar das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA habe vor Reisen in dieses Gebiet gewarnt. Der Mann wollte das Urteil seiner Versicherung nicht akzeptieren und zog es durch alle Instanzen weiter bis vor das Bundesgericht. Dieses lehnt die Beschwerde nun aber ab und gibt der Versicherung recht. Das Paar sei mit der Reise und trotz EDA-Warnung ein absolutes Wagnis eingegangen und habe die Gefahren bewusst in Kauf genommen.
Keine Großveranstaltung ohne Widerspruch. Der Autre Salon öffnet heute zusammen mit dem Genfer Autosalon die Türen. Beide haben sie die Mobilität als Thema, doch beide sind sie ganz unterschiedlich unterwegs. Der Autosalon mit schnittigen oder sparsamen Autos, der Autre Salon in der Genfer Innenstadt zu Fuß. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn hat die beiden Direktoren zum Spaziergang getroffen am Autosalon.
Er wirkt am Autosalon ein bisschen wie ein Fremdkörper. Marcel Mühlestein, der vor 7 Jahren den Autosalon gegründet hat. Er will über Nutzen und Unnutzen dieser Automobile nachdenken und bleibt vor einem türkisfarbenen, 700 PS starken Rennboliden stehen. Wo anderen die Herzen höher schlagen, schüttelt er amüsiert den Kopf.
En fait, elle m'amuse, parce que c'est une voiture qui est parfaitement irréaliste, dans le sens que, mis à part son design réussi, elle est inutilisable.
Ein absolut nutzloses Fahrzeug sei das, denn im Stoßverkehr nützten auch die 12 Zylinder nicht viel. Und darauf kommt es Mühlestein an. Es gebe Situationen, da mache ein Auto Sinn, andere, da mache es keinen Sinn. Ein Gedanke, dem der Direktor des Genfer Autosalons, André Hefti, im Gespräch durchwegs etwas abgewinnen kann.
Auch ich, wenn ich in der Stadt bin, ich nehme nicht unbedingt mein Auto. Ich wohne in einer Gegend, wo die Transportmöglichkeiten sehr gut ausgebaut sind, oder? Und da ist es im Prinzip fehl am Platz, wenn man das Auto benutzt.
In ländlichen Regionen hingegen sei das Auto schlicht notwendig. Das kümmert Mühlestein wenig. Sein Augenmerk ist auf die Stadt gerichtet. Dort versucht sein Autosalon, die Fußgänger zu fördern. Mit einer Schuhausstellung im Genfer Freibad Bain de Bacchi.
On va avoir des chaussures tout terrain, des chaussures de ville, même des chaussures décapotables.
Zu sehen seien da alltagstaugliche Stadtschuhe, schnittige Rennschuhe und klobige Offroader. Fast wie am Autosalon. Wunderbar, findet André Hefti. Er fördere die Fußgänger auch, denn am Autosalon könne man kilometerweise zu Fuß gehen.
Absolut, hier macht man viele Kilometer, aber es sind, glaube ich, schöne Kilometer. Man schaut links und rechts, man sieht immer wieder etwas Schönes vor den Augen. Ein neues Auto, das einem anmacht, es zu kaufen.
Die Leute anmachen, sie zu verleiten. Daran stört sich Marcel Mühlestein. Der Autosalon sei nichts anderes als ein Disneyland, eine Werbeveranstaltung.
Le Salon de l'Automobile est un événement 100% Marketing. Et là, le but, c'est de faire rêver, évidemment. Moi, je considère ça comme étant Disneyland.
André Hefti schreckt auf. Nein, sein Autosalon sei kein Disneyland.
Das finde ich gar nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, der Autosalon ist heute ein Schaufenster, wie man schon sagt, du Savoir-faire der Hersteller. Es ist ein Schaufenster der Neuheiten.
Doch werde mehr zur Schau gestellt als informiert, gibt Mühlestein zu bedenken. Er sehe zum Beispiel nicht, welches Auto wie viel Benzin konsumiere. Dafür gäbe es eine Liste, kontert Hefti.
Und dort sind alle Fahrzeuge ausgeführt, die 95 Gramm CO2 haben oder weniger heute.
80 sind es an der Zahl. Verglichen zu den insgesamt 900 Fahrzeugen scheint das wenig. Doch die seien am Kommen, genauso wie elektrische und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, versichert Hefti, allerdings auch schon seit einem Weilchen. Für den Fußgänger und überzeugten Velofahrer Mühlestein ist das einerlei.
Le volume, l'espace qui est occupé par ces véhicules, qui est identique à un véhicule à essence.
Elektrisch betriebene Autos nehmen genauso viel Platz ein. Das Problem der verstopften Straßen in den Innenstädten würden sie nicht lösen. Für ihn ist die Zukunft des Autos kein Auto.
L'avenir de la voiture, ce n'est pas la voiture. À mon avis, l'avenir de la mobilité, c'est la multimodalité. C'est utiliser différents modes de déplacement.
Mühlestein setzt auf eine multiple Mobilität. Je nach Distanz sei der Fußweg, das Fahrrad oder der Zug besser. Und wenn man schon nicht auf das Auto verzichten könne, dann solle man es doch möglichst füllen mit Fahrgästen. Und da finden sich die beiden wieder. Carsharing sei kein schlechtes Prinzip, findet auch André Hefti.
Nehmen wir das Beispiel Amerika. In Amerika haben sie schon seit Jahren Fahrspuren für Leute, die mehr als eine Person im Auto haben. Die haben eine spezielle Fahrspur, wo sie schneller vorwärts kommen, oder? Warum nicht?
Tja, aus Genf war das ein Bericht von Thomas Gutersohn. Und der Autosalon Genf ist auch auf unserer Internetseite präsent, zu finden mit entsprechenden Links unter srf.ch/news. Dort halten wir Sie rund um die Uhr mit News, Analysen und Interviews auf dem Laufenden. srf.ch/news. 1:1, gleich im 1. und 4. Jeder 5. Iraker lebt heute in der Diaspora, in Neuseeland, Frankreich, Russland, den USA und in der Schweiz, wie Samir. Er hat darüber einen Film gemacht, einen Film über den Wunsch nach Freiheit. Unser Thema nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Spenderorgane dürfen auch künftig nur dann entnommen werden, wenn der Betroffene oder allenfalls Angehörige diesem Eingriff explizit zugestimmt haben. Nach dem Ständerat war auch der Nationalrat dieser Meinung. Der ehemalige Polizist, der 2011 bei einer Reise durch Pakistan von Taliban entführt worden war, hat keinen Anspruch auf Versicherungsgelder. Das hat das Bundesgericht entschieden. Er sei ein Wagnis eingegangen und habe die Gefahren bewusst in Kauf genommen. Nach dem Grubenunglück in der ostukrainischen Stadt Donetsk ist die Zahl der Toten auf 32 gestiegen. Das teilten die prorussischen Separatisten mit. Eine Person werde noch vermisst.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.